Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, da sind wir wieder. Inmitten des Sonnabends. Hoffentlich euch zum Gefallen. Und Thema der Pre-Shows ist ja im Moment Mikrofone. Und deswegen gibt es diesmal auch wieder Neues. Und das hier ist sozusagen, wenn man so will, so eine Art Erstmikrofon für Leute, die ein Audio-Interface haben. Also so ein Dingsy, wo man Mikrofone dran anschließen kann mit XLR. Anschluss, die man nicht mit USB-Dingsy am Rechner einfach anschließt, sondern wo man schon Audio-Interface haben muss, damit sie in irgendeiner Form laufen, damit man was hören kann. Und das ist jetzt dieses E825S von Sennheiser. Das ist halt ein ganz normales Mikrofon, was man so in die Hand nimmt und von vorne bespricht, einfach so, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. So. Oder von der Bühne oder wie auch immer. Eure Rock, Pop, weiß ich nicht was, Stars sprechen da rein. Zum Beispiel. In so Mikrofone halt. Und warum Erstmikrofon ist halt günstig. Also dieses hier nicht, das gibt es nicht mehr, das wird nicht mehr gebaut. Aber der Nachfolger, das 835, also E835S, das wird gebaut. Und das kostet im Moment, ich habe jetzt gerade bei Thomann geguckt, kostet gerade 82 Euro zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist doch okay. Kann man doch mal machen. Und das waren auch die Mikrofone, mit denen zum Beispiel Frau Eichler angefangen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, wenn ich das noch wüsste.
War das nicht bestimmt dein erstes Mikrofon?
Doch, sehr möglich. Aber ich und Modellnummern ist ungefähr so gut wie ich und Namen. Das hält nicht lange.
Naja, du hast
ja. Es kann sein, dass ich noch weiß, wie du heißt.
Aber du hast ja am Anfang in ein anderes Mikrofon gesprochen, als in das, was du jetzt sprichst.
Ja, das weiß ich noch, immerhin.
Siehste? Und das muss ja das sein, was bei dir zu Hause auch noch rumliegt.
Ich erinnere mich noch an das, hieß es Podcaster oder? So einen Namen hatte das.
Ach, das hattest du
oder
ja.
Broadcaster?
Ach ja, das hattest du auch mal, stimmt, von Rode.
Mhm. Ach ja, genau. Mhm.
Nee, ich meine das davor.
Okay, ja.
Das musst du auch noch haben.
Ja.
Genau. Und das ist ja so ein kleines Handmikrofon, was man so, wo so SängerInnen reinsingen, wenn sie auf Bühnen stehen oder keine Ahnung. Ja. Und das ist eben genau dieses hier.
Interessanterweise erinnere ich mich jetzt noch daran, wie es sich angefühlt hat und wo der Knopf war, aber gut.
Genau, das hat nämlich auch so einen Knopf, wo man wo man das Mikrofon an- und ausschalten kann sozusagen. Das heißt also die Verbindung zum Mikrofon oder den Ton unterbrechen kann. Das kann manchmal ganz praktisch sein, macht aber, glaube ich, so ein unangenehmes Klickgeräusch oder so ein Knacksgeräusch, glaube ich. Deswegen lassen wir das jetzt mal, um euch nicht zu ärgern. Aber ich meine, 82 Euro und ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht klingt das auch nicht.
Nee, also zumindest in meinen Ohren gerade, und das sind jetzt keine schlechten Kopfhörer, klingt das ziemlich gut. Man hört es, also da muss man schon sehr genau wissen, wonach man hören muss, um den Unterschied zu hören. Und ich glaube, in jedem Handy, also Handy-Lautsprecher sowieso nicht, aber in jedem selbst guten in ihr Ding, wenn man es mit dem Handy hört oder auf Spotify oder so, ich glaube nicht, dass da irgendwas, dass man den Unterschied hört.
Ja, das weiß ich nicht, aber im direkten Vergleich zu dem Mikrofon vom letzten Mal hört man auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man sie nebeneinander hört sozusagen.
Ja. Ja. Nebeneinander ist der Unterschied immer riesig.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall finde ich dieses Mikrofon gerade so, wenn man anfängt, als Alternative zum SM58 zum Beispiel oder SM57 von Shure, die ein ganz klein bisschen teurer sind, ich glaube so 10 Euro teurer oder wie auch immer. Und man hat ein gutes Bauchgefühl, weil die Sennheiser sind made in Germany. Und da kann man schon mal 82 Euro für ausgeben, finde ich. Das kann man ruhig schon mal machen. Also da macht man nichts verkehrt.
Und bitte macht das auch. Also liebe angehenden PodcasterInnen und YouTuberInnen und so, wie viele YouTube-Menschen fürchterliches Audio haben, weil sie irgendwie in ihr eingebautes Laptop-Mikro sprechen, wo der ganze Raum, oh, das ist fürchterlich. Das halte ich auch nicht aus. Oder irgendwelche, selbst Leute, die Interviews führen, also mit berühmten Leuten Interviews führen und dann so eine schlechte Audioqualität haben und es die ganze Zeit irgendwie fiept oder so, bitte nicht, gebt 82 Euro aus, holt euch ein Mikro, was vernünftigen Ton abgibt.
Ach. Ja, und ein Audio-Interface dazu in dem Fall,
und
ne?
Audio, genau. Ja, aber das kriegt man ja auch für Was kostet das kleine 100 vielleicht?
Ja, kann sein. Aber es sind dann halt auch schon wieder fast 200 Euro, muss man schon ehrlich sagen. Mhm. Und das hier ist ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, das braucht eventuell auch ein Fathead. Mhm. Also, damit es nicht rauscht.
Ja, unsere HörerInnen, wenn die YouTuber werden, dann sind die ja quasi instant famous, weil die alle so schlau sind. Hm. Das heißt, die Millionen fließen nach kurzer Zeit, da sind die 200 Euro auch nicht. Also, sind dann ja, quasi also, Investitionen in das neue. Also
ich denke, mit Fathead können wir mal eher von 250 ausgehen. Und ich weiß gar nicht, was das im Moment kostet, keine Ahnung. Aber das ist schon gar nicht mal so wenig Geld für einfach mal ausprobieren. Und deswegen gibt es in der nächsten Folge auch ein USB-Mikrofon.
Ah, sehr gut.
Da spreche ich dann auch nochmal rein. Das ist dann irgend so ein Rode NT, warte mal, wie heißt es eigentlich gleich nochmal? Rode NT USB Mini heißt das.
Hm. Ja gut.
Genau.
Dann,
da spreche ich
umso
dann,
besser. Dann wissen wir auch, wie gut das sich anhört. Alles ist besser als die eingebauten Mikros der
Notebooks. Ja, das Notebooks. Sagst du aber auch erst seitdem wir aufnehmen wahrscheinlich. Das wäre dir früher wahrscheinlich komplett egal.
Ich hätte niemals den Unterschied zwischen verschiedenen Mikros gehört, wahrscheinlich, das stimmt. Aber Fiepsen im Hintergrund oder so zu viel Rauschen. Ich werde immer wahnsinnig, wenn das Rauschen von Notebook-Lüftern dann mit ins Mikro kommt. Och, nee. Also das hat mich schon immer in den Wahnsinn getrieben. Vielleicht bin ich da besonders, aber das geht nicht lange. Da kann das noch so interessant sein, der Vortrag, das Video, was auch immer das dann ist. Aber nee, das geht nicht.
Du musst dir mal die Freude machen, so ARD oder ZDF über Kopfhörer zu hören. Mhm. Also wenn sie mit ihrem Lavalier-Mikrofon durch die Gegend laufen, was das für eine scheiß Tonqualität ist, hörst du normalerweise nämlich auch nicht. Wenn du mal so einen richtigen Kopfhörer nimmst und dir das mal mit Verstand anhörst und vor allem die Augen zuhältst, also nicht das Bild dazu hast, denn das ist ein entscheidender Faktor. Das Bild lenkt natürlich von der Audioqualität ab wie nur irgendwas. Du kannst dir bei YouTube eine Menge mehr Scheiße erlauben, das ist einfach so. Du kannst dir eine Menge mehr Mist erlauben, als wir es zum Beispiel können, audiotechnisch. Weil bei uns gibt es nichts, was davon ablenkt. Ist einfach so. Und bei YouTube gibt es Millionen von Sachen, die davon ablenken. Ja, gerade im Moment, also eine Zeit lang, ich finde jetzt ist es wieder ein bisschen besser geworden. Eine Zeit lang haben die sich ja um den Verstand gejumpcuttet. Das war ja grauenhaft.
Aber so eine Mode, ne?
Ja, oh, fürchterlich. So, und was man nicht noch alles machen kann, und dann hast du gar keine Chance mehr aufs Audio zu achten, weil du bist so überfordert schon alleine mit diesem ganzen Optischen. Insofern, aber musst mal machen, du musst mal wirklich so auch die großen Sender, wenn die mit ihren Lavaliermikrofonen da durch die Gegend eiern, weil das sind meistens große Räume, in denen die da so unterwegs sind. Das hört sich gar nicht so toll an, wenn man mal ehrlich ist. Also, aber wie auch immer. Ja, also das ist eine Möglichkeit hier für, sagen wir mal, so circa insgesamt 250 Euro all inclusive sozusagen. Den Rest kriegt man irgendwie kostenlos als die App. Audacity ist kostenlos und ja, das Betriebssystem habt ihr sowieso für den jeweiligen Rechner, den ihr habt, sonst hättet ihr gar keinen. Insofern kann man das schon machen. Und man kann ja heutzutage sogar mit dem iPad oder mit dem Ding sie aufnehmen hier, Android oder sonst was, auch das geht ja mittlerweile sogar. Ja. Also von daher gibt es da ja auch noch Möglichkeiten. Da gibt es auch Audio-Interfaces dafür, egal. Wir gehen ja mal einfach mal vom Rechner aus und dann wäre das hier zum Beispiel eine Alternative für irgendwelche in Mexiko hergestellten Mikrofone oder in Fernost oder wie auch immer. Nicht, dass die qualitativ schlechter wären, don't get me wrong. Ne? Also chinesische Menschen können genauso gut Mikrofone bauen wie deutsche Menschen. Das ist völlig klar und steht außer Frage. Es ist halt immer nur die Frage, was man unterstützt und warum man was unterstützt. Und die einen sagen so, die anderen sagen so, den einen ist es eher wichtiger, den anderen nicht so wichtig. Ich will das auch moralisch gar nicht unbedingt immer werten. Ich finde es schon ganz gut, wenn die Menschen hier die Butter fürs Brot kriegen. So. Aber das ist nur meine Meinung, also ihr müsst das nicht teilen.
Und wenn die Mikros nicht so weit fahren.
Ja, genau. Und wenn sie nicht so weit fahren. Also, aber ich finde es schon ganz cool, wenn die Leute hier in Deutschland und Österreich zum Beispiel so die herstellen. Einfach, nicht weil die besser herstellen, sondern weil es einfach dann, ne, für die Menschen hier halt Geld gibt, so. Und dann kann man auch nochmal überlegen, ob man dann so ein diktatorisches China unbedingt immer an jeder Stelle unterstützen möchte. Aber nochmal, trotzdem gibt es tolle Sachen und manchmal kann man auch gar nicht anders, ne? Also das ist nun mal einfach so. Man kommt da nicht drum rum. Davon mal ganz abgesehen.
Ja.
Aber man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen, zum Beispiel, ne? Ja. Und so kann man das dann auch mal machen. Und Sennheiser ist eine sehr sympathische Firma aus Niedersachsen. Wir haben ja letztes Mal schon das MK4 gehabt, diesmal also das E825S, der Nachfolger davon. Knapp über 80 Euro. Ich kann jetzt nochmal so diese 90-Grad-Geschichte machen, damit man mal hört. Also das muss man schon sagen, ne? Dieses Mikrofon ist mit Raum, hat es gar nichts zu tun. Ich kann ja mal so ein paar Millimeter zur Seite gehen, dann hört man schon ganz doll, dass das sehr viel leiser wird oder anders klingt.
Ja, für ein Gesangsmikro natürlich auch super wichtig.
Genau, deswegen nämlich. Ne? Also wenn ich jetzt von der Seite spreche, dann ist das schon was anderes. Und nochmal von rechts. Also dieses Mikrofon ist relativ uninteressiert an vielen Dingen. So, eigentlich ist es nur wirklich interessiert an dem, was von direkt von vorne kommt. Ist aber keine Hyperniere. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, sondern eine Niere. Also das heißt, es nimmt alles auf, so von vorne direkt. Und ich würde mal sagen, so 45 Grad. Und danach wird es dann langsam ein bisschen komisch. So. Ansonsten, ja, und dafür ist es natürlich auch gebaut. Ne? Also empfehlen würde ich eine Spinne, weil wenn ich jetzt hier wieder auf diesen komischen Mikrofonhalter klopfe, das habe ich ja letzte Sendung auch gemacht beim MK4, das hat eine Spinne, dieses hier nicht. Ich würde mir dazu eine kaufen, wenn ich dieses Mikrofon nutzen würde für einen Podcast. Wenn ich das jetzt mache, dann hört man das sehr viel lauter als bei dem MK4. Also schon sehr, sehr stark hörbar.
Ja.
Also der braucht dringend eine Spinne. Ansonsten, ja, finde ich für 82 Euro super. Kann man nicht meckern.
Sehr gut.
Ja, Sennheiser E800, jetzt 35 statt 25S.
So, geht hin und kauft Mikros.
Genau. So machen wir es. Und nächstes Mal gibt es dann noch eine günstigere Version mit ohne all den ganzen Schickimicki dran. Das wird dann nochmal ein bisschen günstiger.
Da bin ich auch sehr gespannt. Schon lange dich nicht mehr durch ein, nee, ich glaube, ich habe dich noch nie durch ein USB-Mikro gehört. Nee,
nein, das habe ich noch nie. Das haben wir nur für unsere Gäste eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, dann.
Ab in die Sendung.
Genau.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir heute für euch drei Alben dabei. Da ist einmal Dreamers Are Waiting von Crowded House, dann Nowhere Generation von Rise Against und Coral Island von The Coral. Also gleich drei Bands, die aus der Versenkung wieder wiedergekommen sind.
Schön wär's.
Ja. Kein Spoiler. Um uns neu zu beglücken mit neuen Alben. Und für alle, die uns nicht über UKW hören, gibt es anschließend wieder eine Verkostung eines Whiskys, und zwar heute eines Glen Ellery, und zwar des McNair's Lumreek 12 Peated. Da wird es rauchig. Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung findet ihr im Internet unter feuilletöne.de, wie immer. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der kommt erstmal. Ja, fangen wir erstmal harmlos an. Also, wir kommen erstmal zu Crowded House und wir kommen zu Dreamers Are Waiting. Eine Band, die sich 1985 in Melbourne gegründet hat. Von den Gründungsmitgliedern selber sind nur Neil Finn und Nick Seymour übrig geblieben. Crowded House hat ca. 10 Millionen Alben verkauft, also eigentlich genauso viel wie Gary Numan auch, den wir in der letzten Sendung besprochen haben. Sie haben sich dann aufgelöst. Es gab diese Band erstmal von 85 bis 96 und zu ihren bekanntesten Songs zählen sicherlich Don't Dream It's Over, Weather With You oder auch Four Seasons in One Day. Es gab dann mehrere Abschiedskonzerte, bevor sie sich dann zunächst einmal zwischenzeitlich aufgelöst haben. 2006 haben sie dann wieder zusammengefunden und natürlich ist jedes ihrer Alben ab da wieder auf Platz 1 der jeweiligen Albumcharts von Australien und Neuseeland gekommen, denn die sind da wirklich so viel größer als im Rest der Welt. Das kann man sich kaum vorstellen, was die da, also das sind quasi Helden in Australien und Neuseeland, muss man einfach mal so sagen. Es gab dann einige Umbesetzungen und jetzt gibt es eine aktuelle Besetzung und die besteht eben aus Neil Finn und Nick Seymour und dann auch noch aus Mitchell Froom, aus den Söhnen von Neil Finn, nämlich aus Liam und Elroy Finn. So, dann gab es auch eine Ankündigung einer Tour. Die wollten eigentlich durch Großbritannien touren. Das wollten sie eigentlich im Jahre 2020 machen. Das musste jetzt auf 2021 natürlich verschoben werden, wegen dieser Pandemie, von der immer alle reden. Dream Is Awaiting ist überraschenderweise erst das 7. Studioalbum von Crowded House, obwohl es die schon so lange gibt. Und es ist eben ihr erstes Studioalbum seit Intriguer aus dem Jahr 2010. Das ist also schon ein bisschen her. Und es ist auch das erste Album von Crowded House mit den schon erwähnten Söhnen von Neil Finn, also mit Liam und Elroy. Produziert wurde das Album von Mitchell Froom, also auch von einem Mitglied der Band. Also quasi alles in-house. Da wurde nichts nach außen gegeben. Ist ein bisschen wie bei Springbank. Frau Eichler.
Ja, Dream Is Awaiting. Also was wir hier nicht bekommen, sind Experimente. Crowded House ist Crowded House. Crowded House ist sympathisch. Crowded House ist macht nette, entspannte
das
Songs.
Das ist übrigens sehr entscheidend. Da ja. Komme ich noch drauf. Sympathisch. Okay. Das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich, also das, was in dieser Sendung für ein Blödsinn noch alles kommt. Also.
Okay. Und ja, also auf diesem. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch kommt. Die Songs auf diesem Album sind unterschiedlich. Ich würde keinem davon jetzt den großen Hit-Status geben. Sie bleiben auch nicht so richtig im Gedächtnis. Gut, sie müssen jetzt auch keine Ohrwürmer sein, aber nichts davon packt einen wirklich. Es ist auch relativ zeitlos, auf jeden Fall nicht besonders modern. Es ist in erster Linie entspannt und irgendwie ja so nett laufen zu lassen. Es gibt ein paar Songs und mittlerweile auch Singles, die funktionieren, zumindest musikalisch. Ich muss ehrlich sagen, der Text war mir irgendwie ständig relativ egal. Der war eher ein bisschen platt und hat mich auch selten dazu angeregt, irgendwie nachzuschauen und nochmal nachzulesen. Da war jetzt ja nichts Auffälliges dabei, weder gut noch schlecht. Puh, ja, deswegen kann ich dieses Album weder verdammen noch besonders empfehlen. Es ist nett. Ich glaube, wer Crowded House mag, bekommt hier auch wieder ein Album, das man gut hören kann.
Ja, da sind sie wieder, die Beatles, ne? Also wir sind mal wieder in der musikalischen Vergangenheit. Das ist erstmal alles ziemlich gut komponiert, finde ich. Ist zum Teil McCartneyscher als McCartney selber. Könnte zum Teil von den Wings sein, was man hier so hört. Also eigentlich das Album von den Wings, was es leider nie gegeben hat, so ungefähr. Ja, das ist dann alles recht gefällig und das sind sehr hübsche Harmoniewechsel, aber eben alles sehr McCartney-Beatles-isch. So. Wer das mag, der oder die wird hier sehr glücklich werden. Ich muss ehrlich sagen, dass mich dieses Album unter anderem deswegen nicht allumfänglich glücklich macht. Das alles ist nicht schlecht, das ist mitnichten schlecht, aber es ist eben nicht das Crowded House Album, was ich gern gehabt hätte, da bin ich ganz ehrlich. Das sind halt die alten Rezepte, die hier auf diesem Album zu finden sind. Das ist handwerklich alles super, das gibt nichts zu meckern dahingehend. Ich finde aber, dass dieses Album auf irgendeine Art kein Album aus dem Jahr 2021 ist. Weder soundtechnisch noch kompositorisch. Das ist nicht schlimm. Aber ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen moderner geworden wäre. Natürlich ist das alles trotzdem Crowded House und man kann sich an dieser Musik natürlich auch erfreuen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich fand da durchaus Gefallen dran. Nur finde ich, dass es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alles für Nicht-Crowded House-Fans so wichtig ist. Also die Frage, ob man dieses Album hören muss, in Anführungszeichen muss, würde ich Stand jetzt definitiv mit Nein beantworten. Das ist ein hübsches Album mit hübschen Melodien und hübschen Songs. Das ist okay, mehr aber auch nicht. Da hilft es natürlich, dass das Ganze nur 41 Minuten lang ist. Das ist dann auch okay. Und das Fazit oder mein Fazit lautet, boah, ist ein Album für zwischendurch, kann man mal so machen. So.
Ja.
Und damit ist es in dieser Sendung, kommt es noch sehr gut weg. Also das schon mal vorweg.
Ah, ich ahne fürchterliches. Ja, ich kann mich nur anschließen. Tja, das ist ein bisschen eingeschlafene Füße.
Ja, wer Crowded House mag, wird glücklich sein.
Ja.
Ich gebe diesem Album dementsprechend ein, ja, das ist wirklich ein, ich finde, das ist ein durchschnittliches Durchschnittsalbum. Das kriegt ein durchschnittliches Durchschnittsläuft.
Ja, nichts anderes bietet sich an. Das kriegt ein Läuft.
Ja. Also, wir haben gehört Dreamers Awaiting von Crowded House und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir und zwar dermaßen durchschnittlich, dass es durchschnittlicher gar nicht geht.
Kommen wir zu dem nächsten Übeltäter. Wir kommen zu Rise Against. Rise Against ist eine Punkrock-Band aus Chicago. Die wurden 1999 gegründet, sind also auch schon eine Weile im Geschäft. Die Musik ist hauptsächlich dem Hardcore-Punk, Punkrock und melodischem Hardcore zuzuordnen. Und die Band ist außerdem für ihre politische Haltung bekannt. Sie bearbeiten zum Beispiel Themen wie ja, generell Ungerechtigkeit, aber auch Tierrechte, Humanität, Umweltschutz. Und sind selbst auch politisch aktiv, zum Beispiel bei Amnesty International und im Get Better Project. Die Band setzt sich immer wieder auch aktiv für Tierrechte ein. Da kennt man sie, also sie sind selbst, sind viele Mitglieder Straight Edge oder bei PETA engagiert oder Vegetarier und Veganer. Aber zur Musik weiterhin, ihr Debütalbum, also sie wurde gegründet 99, ihr Debütalbum erschien 2001, es hieß The Unraveling. Und später mit ihren Singles Give It All und Swing Life Away hatten sie auch kommerziellen Erfolg. Das nächste Album, The Sufferer and the Witness, aus dem Jahr 2006, erreichte dann gleich Platz 10 der Billboard 200. Und außerdem war es das erste Album von Rise Against, das auch in Ländern außerhalb von den USA oder außerhalb von Nordamerika in den Charts landete. So, wir hören nun Nowhere Generation. Das ist das mittlerweile 9. Studioalbum der Band. Und ja, ich übergebe lieber erstmal zurück.
Ja, Gott, ja. Also ich meine, es gibt ja so Bands, die es immer so ein wenig übertreiben mit allem. Mhm. Ne? Und ich finde, die Mitglieder von Rise Against sind so welche. Es kann nicht radikal genug sein. Da ist zum Beispiel diese Straight-Edge-Geschichte von dir gerade schon erwähnt. Mhm. Finde ich over the top. Gut, okay. Crowded House haben nämlich was diese Band nicht hat. Sie sind zumindest sympathisch und vor allem auch musikalisch sympathisch. Das hier, das ist mir alles zu absolut in seiner Gänze. Zu viel von alledem. Und genau wie bei Crowded House ist auch dieses Album irgendwann musikalisch stehen geblieben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann sehr schnell gelangweilt, leider. Das ist natürlich schade. Mir gefällt auch dieses rechthaberische, moralingesäuerte in diesem Fall deswegen nicht, weil es so over the top ist und weil es mir auch zu absolut ist, musikalisch und auch lyrisch. Insgesamt weiß man natürlich, was man bei Rise Against bekommt. Das ist ja auch ähnlich wie bei Crowded House. In diesem Fall bekommt man halt Metal der späten 90er und Anfang der Nuller. Das ist natürlich auch okay. Aber irgendwas stört mich auf diesem Album mehr, über das ich bei Crowded House hinwegsehen konnte. Natürlich ist es völlig unterschiedliche Musik, aber so, wenn man das vergleicht mit dem, als ich Crowded House gehört habe und dieses Album gehört habe. Und genau wie bei Crowded House geht es mir hier ähnlich. Also es ist gar nicht mal, dass es schlecht wäre. Das ist insgesamt ganz nett. Und das reicht dann wieder irgendwie nicht. Und von ganz nett haben wir hier schon im Laufe der Jahre so viele Alben gehabt. Und auch zu diesem Album fällt mir dann nicht mehr viel ein als, ja, ist recht, kann man so machen. Dauerhaft tatsächlich ein bisschen langweilig, auch 41 Minuten lang, welch Zufall, beide auch noch gleich lang, also ich glaube auch, dass dieses Album einfach nicht für mich geschrieben ist, das kommt auch noch dazu. Und dann ist dieses ewige Faust in die Luft Gerecke, das geht mir halt auch auf den Keks. Das insgesamt erinnert mich das Ganze auch zu sehr an Green Day, die ich auch schon nicht wirklich mag. Und dieses berufsjugendliche Gehabe, du lieber Himmel, we are the nowhere generation, we are the kids that no one wants. Du lieber Himmel, ihr seid über 40 Jahre alt, das ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch gar nicht. Werdet erwachsen. Talking to Ourselves heißt einer der Songs. Ja, genau, vielleicht ist das eines eurer Probleme. Vielleicht mal mit anderen Menschen sprechen und nicht nur mit euch selber. Das wäre doch mal was. Oh, echt, nee, also wirklich. Nee, ich weiß nicht. Also, für mich ist das alles nix.
Und ich kann mich bei so vielen Stellen nur anschließen. Besonders lachen musste ich gerade über den Song Nowhere Generation, den wir später noch hören. Weil ich genau das Gleiche dachte. Diese Berufsjugendlichkeit, ich habe irgendwie gesucht nach einer Gruppe, aus deren Perspektive sie vielleicht singen könnten, aber es passt doch einfach zu sehr ins Bild. Die sind sehr schwarz-weiß, sie wissen, was Sache ist und rufen das in die Welt hinaus. Das ist nicht unbedingt etwas, was mir sehr sympathisch ist. Ich finde es okay, radikal zu sein. Es gibt Themen, für die darf man, muss man vielleicht sogar politisch radikal werden, um Änderungen hervorzurufen. aber eine Band, die seit, was jetzt, über 20 Jahren die gleichen Standpunkte in einer so schwarz-weißen Art und Weise vertritt, dessen wird man einfach müde, finde ich. Das ist natürlich auch eine Marke, ne? Also damit lässt sich auch Geld machen, was dann auch wieder ein bisschen ironisch ist an manchen Stellen, aber das hat mich gedauert, sagt man, glaube ich. Oder wie wir in dieser Sendung immer so schön sagen, das hat zu Ermüdungsbrüchen geführt. Gleichzeitig klingt es wie jedes Rise Against Album und ich glaube, jeder, der Rise Against mal gern gehört hat und ich muss sagen, vor, weiß nicht, 12 Jahren oder so, habe ich sie auch mal gern gehört, da hatte ich aber selber meine Veganer-Phase.
Ja, aber du bist da ausgezogen. Die wohnen da immer noch.
Man muss halt irgendwann mal anfangen zu
differenzieren. Die sind im Kopf immer noch bei ihren Eltern.
Ja, ja.
Also.
Das ist irgendwie schade. Gut, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Wir wollen nicht sagen, dass alle Veganer bei ihren Eltern zu Hause leben.
Nein,
und nicht leben
natürlich nicht.
Um Gottes Willen. Aber natürlich, also jede Radikalität, glaube ich, wird irgendwann von einer differenzierteren Haltung abgelöst. In manchen Stellen vielleicht auch von einer radikaleren. Aber je mehr man dazulernt über ein Thema, umso mehr weiß man ja auch, dass es eigentlich fast immer grau ist und nicht so schwarz-weiß. Mhm. Zumindest bleibt es nicht in den gleichen Themen, an den gleichen Stellen schwarz-weiß über 20 Jahre hinweg. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und ja, dieses Gejammer halt, ne? Also gerade Nowhere Generation. So, da hatte ich, mein Gott, ne? Ihr seid irgendwie über 40. Was jammert ihr darüber, dass ihr, ach, ist auch egal. Ich lasse das einfach, du hast das alles schon so wunderbar formuliert. Was man ihnen zugutehalten muss, ist, ihre Songs funktionieren wahrscheinlich erste Sahne im Radio und jeder einzelne Song ist, also wird im Radio funktionieren, wird super auf der Bühne funktionieren, ja, kann man mitjodeln. Definitiv. Und das machen sie richtig gut. Ja. Dafür vielleicht ein kleines Sternchen, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall eine Leistung, aber das haben die auch schon immer gemacht und das machen sie weiter, das machen sie gut. Ich denke, beim nächsten Festival in 5 Jahren, wenn ich mich wieder raustraue, würde ich auch zu Rise Against mich ins Moshpit speisen, keine Ahnung. Dafür funktioniert es. Aber musikalisch, intellektuell könnten sie, auch musikalisch wirklich, bald mal einen neuen Schritt wagen und nicht immer das Gleiche machen, weil es sich gut verkauft oder vielleicht, weil sie tatsächlich an der Stelle stehen geblieben sind, auch philosophisch. Das ist schade. Und tja, da müssen wir das Ganze noch bewerten. Und ich möchte ihm noch ein langsames Lauf geben, ehrlich gesagt.
Ja,
denn es ist kein schlechtes Album. Es ist jetzt nicht komplett verreißbar, aber die können sich auch mal echt fortentwickeln, so langsam.
Schließe mich dem an. Sehr schwaches läuft.
Also, wir haben gehört. Nowhere Generation von Rise Against und es gab ein schwaches läuft von einem Martinsen und ein auch ebenfalls schwaches läuft von mir.
Kommen wir zu The Coral. Coral Island. Oh, ich bin jetzt schon auf 180. Naja, fangen wir mal an. The Coral ist eine englische Indie-Band, die 1996 gegründet wurde, entstand in den frühen Nullerjahren, also 2000er. Das Debütalbum Dreaming of You hat dann direkt auch mal den Mercury Prize nicht bekommen, aber wurde zumindest dafür nominiert. Die haben dann auch ein bisschen Popularität hier in Deutschland erlangt durch In the Morning, glaube ich, heißt das irgendwie so. Ziemlich cooler Song, finde ich. Hat die so ein bisschen bekannt gemacht. Und dieses Album nun, Coral Island, ist das 10. Studioalbum von dieser Band, wurde also im Jahre 2021 veröffentlicht und die Idee, die dahinter steckt, ist ein Konzeptalbum über eine fiktive Stadt zu machen. So, da haben sie dann angefangen an diesem Album zu arbeiten und zwar fanden die ganzen Sachen, die Aufnahmen zum einen in den Pier Street Studios in Liverpool statt und die gesprochenen Passagen wurden dann aufgenommen von Ian Murray. Die Band selber hat an diesem Album mitproduziert. Den Rest der Produktion hat dann Chris Taylor übernommen. Dieses Album erreichte bereits Platz 2 der Albumcharts in Großbritannien. Und gleichzeitig zu diesem Album hat der Keyboarder der Band, Nick Power, ein Buch veröffentlicht, was so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu jedem der auf dem Album erwähnten Charaktere liefert. Soweit, so gut. Frau Eichler.
Zunächst mal möchte ich mich freuen dafür, dass wir wieder was von The Coral hören, grundsätzlich. Und dass sie schon relativ große Ambitionen hatten, hiermit also 24 Stücke Doppelalbum, Konzeptalbum zu schreiben über eine fiktive Stadt und die dann auch noch Coral Island nennen. Das war so eine mittelgute Idee. Aber gut, der Name ist jetzt auch nicht völlig falsch. Wir haben da ja eine Küstenstadt und so klingt das Ganze auch. wir kennen The Coral eigentlich mit so einem etwas, ich las es beschrieben als psychedelischen Folk, das trifft es ganz gut. Viel Indie, viel Pop mit drin und das hören wir hier auch wieder und das klingt auch gar nicht schlecht. Vor allem klingt es zugänglich, also auch dies ist ein Album, das man einfach laufen lassen kann und das ist dann ganz nett. Allerdings haben wir zwischendurch Stücke, in denen ein Erzähler uns ja in die ganze Szene einführt oder Dinge zu sagen hat. Das ist wohl der Großvater von zwei Bandmitgliedern. Und manchmal funktioniert es gut, manchmal ist es ein bisschen langweilig. Insgesamt fand ich es dann doch auch ein bisschen, macht ein bisschen müde. Denn sie nehmen sich sehr viel vor und dann kommt nicht ganz so viel dabei rum. Es ist interessant, wie viel sie erzählen wollen. Es ist, sie trauen sich auch durchaus musikalisch ein bisschen mehr zu, um das Ganze richtig rüberzubringen. Der Mittelpunkt dieses Albums soll aber offen, ganz klar sollen diese Geschichten sein, soll diese Stadt sein und das, was sie da erzählen. Und das ist auch, das ist manchmal gruselig, das ist manchmal lustig. Aber genau das, finde ich, funktioniert nur sehr begrenzt. Und das war schade. Das hat nicht genug Unterhaltungswert gehabt, um diese dann doch eher unspannende Musik irgendwie zu retten. Sie haben ganz klar die Erzählungen in den Mittelpunkt gestellt. Und die war irgendwie nicht genug. Das hat mich nicht umgehauen.
Ja, also ein Konzeptalbum ist das Ganze. Ein Album über eine fiktive Stadt. Na dann, dachte ich mir so. Und was muss ich da hören? Die Beach Boys. Was ist das wieder für ein Blödsinn? Also ich meine, ich verstehe ja, dass die musikalische Vergangenheit alle toll finden im Moment. Gut, hier sind es zumindest mal die Beach Boys und nicht die Beatles. Und Cat Stevens. Und natürlich dann auch wieder die unvermeidlichen Birds, die ja jetzt mittlerweile auch auf jedem zweiten Album rezitiert werden. Und trotzdem geht mir jetzt nämlich schon dieser retrospektivische Unsinn auf die Nerven. Und The Coral, ihr seid nicht Paul Weller. Der kann sowas, der darf sowas und der kriegt das auch hin. Auf diesem Album habe ich einen Ermüdungsbruch nach dem nächsten wirklich bekommen. Was soll dieser Quatsch? Warum muss ich mir im Jahr 2021 so einen Blödsinn anhören? Ist man nicht schon genug geplagt? Hat man nicht schon genug zu ertragen? Müssen jetzt plötzlich alle die 70er und 60er abfeiern und dann auch noch alle auf einmal? Ich habe schon mal angekündigt, dass dieser Quatsch mir irgendwann mal auf die Nerven geht. Und jetzt geht er mir auf die Nerven. Tralali, tralalö, ach, ist das alles schön? Nee, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Schlimm ist das. Schlimm. Woher kommt überhaupt auf einmal diese gute Laune bei den Menschen in ihrer Musik? Was soll dieser Blödsinn? Das soll weggehen. Ich habe jetzt genug von meiner Kindheit gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Geh mir weg mit diesem retrospektivischen Unfug. Wo sind die 80er, wenn ich sie brauche? Die wären jetzt schön. Ich will schlecht gelaunte Menschen, die schlecht gelaunt über die Welt singen. Oder zumindest auf irgendeine Art erschüttert sind. Und hier ist nichts, was erschüttert. Die Band ist nicht erschüttert, das Album erschüttert nichts. Das Einzige, was hier erschüttert ist, bin ich, ob dieses unfassbaren Blödsinns. Du lieber Himmel, ist das ein Quatsch. Das trägt ja hinten und vorne nicht. Überhaupt nicht. Viel zu großes Projekt und dann ist das wie so ein Ballon. Da ist ja nichts drin. Und dann bedeutet, dauert dieser Unfug auch noch unendliche 54 Minuten lang. 54 Minuten, um Gottes Willen. Was hätte ich in dieser Zeit alles Sinnvolles machen können? Was hätte ich in dieser Zeit alles für schöne Sachen machen können? In der Zeit habe ich dieses Album gehört. Was für ein Unsinn. Das ist ja nicht zu fassen, sowas. Dafür, wirklich, es ist grauenhaft. Wirklich, schlimm. Schrecklich. Reine Zeitverschwendung. So.
Ja.
Leider müssen wir dieses Album jetzt auch noch bewerten. Auch das noch. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist ja nicht zu fassen. Also weg. Das kriegt von mir ein langsames Läuft. Ich war nicht ganz so angenervt, aber es ist eindeutig zu lang.
Das kriegt von mir ein steht. Es reicht. Mir reicht's jetzt. Eigentlich hätte Rise Against das auch schon kriegen müssen. Aber da kannte ich dieses Album noch nicht. Wirklich.
Ja gut, wir halten fest, der Martinsen hat die Faxen dicke.
Ja, wirklich. So ein Blödsinn. Können wir jetzt wieder endlich schlecht gelaunte Musik hören? Also traurige Musik von schlecht gelaunten Menschen? Wie sich das gehört? Und nicht so ein Blödsinn? Schon schlimm genug, dass die Sonne hier andauernd in meine Wohnung reinscheint. Da habe ich sie auch nicht drum gebeten. Jetzt fängt auch noch die Musik an, fröhlich zu werden. Das ist ja nicht zu glauben, sowas. Was soll denn das?
Oh, dass das mal der Hauptkritikpunkt sein wird an deinem Album.
Ah, nee, das trägt nicht, das Ganze. Ja. Das trägt hinten und vorne nicht. Und dann diese retrospektivische Musik, die mir auf den Zeiger geht, weil wenn man sowas macht, dann muss man das irgendwie unterfüttern und das tun sie nicht. Sie machen es einfach nur, weil alle anderen das auch machen, habe ich das Gefühl. So. Und dann können die eins halt besser und die anderen nicht so gut. Und wer das kann, ist Paul Weller. Der kann sowas. Die nicht. Und deswegen sollen sie das auch lassen. Diesen Unsinn. So. Das ist meine Meinung. Also wir haben gehört The Coral mit dem Album Coral Island und es gab ein Läuft von Frau Eichler und selbst ein völlig berechtigtes Steht von mir. So.
Gut, das ist der perfekte Zeitpunkt, um uns von unseren RadiohörerInnen zu verabschieden.
Gott, was denn für eine furchtbare Sendung. Das ist wirklich ein grauenhaft, ein Album schlimmer. Wir sollten diese Sendung wirklich überschreiben mit geht gerade noch so, wird nur noch schlimmer oder schlimm, schlimmer am schlimmsten. So sollte die Sendung heißen.
Ja, das wird der neue Titel der Sendung. Völlig in Ordnung. Nein, das ist die perfekte Stelle, um uns jetzt dem Alkohol zu widmen.
Ja, den brauche ich jetzt auch.
Wir fahren jetzt mal wieder in die Speyside. Wir fahren nach Schottland und wir sind bei Glenallachy. Zumindest denke ich, dass sie so heißt. Vielleicht ist es auch Glenallachy.
Ja, Glenallachy.
Sehr gut, okay. Ich habe irgendwann mal gelernt, nach dem Glen muss immer die erste Silbe betont werden, aber hier macht das, klingt es, als würde es keinen Sinn machen.
Es ist Schottland oder macht nie irgendwas irgendeinen Sinn.
Das ist wohl wahr. Also ich sag mal Glenallachy. Wurde 1967 gegründet, die Destillerie, und zwar in der Speyside in Aberlour. Sie hat zunächst hauptsächlich Whisky für Blends hergestellt und den Whisky, den wir heute verkosten, ist auch ein Blended Whisky. Also, sie haben einen 10, einen 12, einen 18 und 25 Jahre alten Whisky, nee, mehrere sogar, und 2017 wurde die Brennerei dann an Billy Walker, Graham Stevenson und Trisha Savage verkauft. Seit 2018 wurde unter den neuen Eigentümern weitere Single Cask Releases veröffentlicht und die Malts sind nicht gefärbt oder kühl gefiltert. Das können wir erstmal nur unterstützen. Unser heutiger Whisky, wie schon gesagt, blended, heißt Lumhreek. Das finde ich einen hervorragenden Namen. Magnus Lumhreek Peated. Und ist eine Kreation des Masterblenders Billy Walker. Er ist ein torfiger Malt, deswegen steht auch Peated auf der Flasche. Und er vermählt den Islay und Speyside Whiskys. Vermählt ist auch so ein schönes Wort bei Whiskys. Wunderbar. Er reift in den Lagerhäusern von Glenallachy selbst und wird mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Auch das klingt alles sehr gut und jetzt bin ich sehr neugierig.
Ja, ich auch. Erstmal schöner Bernstein, ne?
Ja, eindeutig. Oder ist tatsächlich, vielleicht heller Bernstein, ja. So.
Oh.
Ja, das riecht wirklich rauchig und würzig.
Echt?
Total. Also Torfrauch und so.
Echt? Für mich ist das gerade pure Schokolade.
Schokolade? Okay, da bin ich noch nicht. So ein bisschen buttrig vielleicht, aber.
Okay. Vollmilchschokolade.
Ja.
Und natürlich ein bisschen Frucht oben drüber, so ein bisschen Zitrusfrucht oben drüber.
Ja.
Orange.
Die rieche ich auch schon.
Birne.
Ich weiß nicht, ich habe es sehr würzig in der Nase. Also so.
Würzig habe ich überhaupt nicht. Im Moment. Bisschen Eiche.
Ja, Eiche ist.
Sehr lecker auf jeden Fall. Sehr schön eingebundener Alkohol.
Ja. Aber er ist schon ganz schön scharf in der Nase auch. Das, also auf eine gute Art, aber muss man mögen.
Ich finde, versteckt sich auf jeden Fall. Was ist denn los mit mir heute?
Echt? Aber dann habe ich die richtige Flasche doch hier. Lumhreek. 12 Jahre alt. Billy Walker.
Ja, der hat ja vorher, bevor wir den zu sehr abfeiern, der hat ja gerade Ben Riach und Glendronach an hier, ne, an Jack Daniels, an Brown-Forman verkauft. Ja. Jetzt kann man bei Glenallachy schon Angst haben, ne? Der macht die jetzt groß und dann verkauft er die wieder.
Wollen wir nicht hoffen. Ich finde sie nicht scharf. Ich finde, der geht sofort so durch in den Rachen und.
Ich habe hier, nee. Ah. Ja, fruchtig halt, so Zitrusfrucht, Tüdelüt.
Hast du die Flasche noch da? Nicht, dass du die falsch aufgemacht hast. Dann haben wir ein neues Konzept. ja. Kreuzverkostung oder so.
Und süß halt, ohne Ende süß.
Ja, süß auf jeden Fall. Also so Karamell, Honig, Toffee, das habe ich auch in der Nase. Hm.
Ja, so. Fruchtkompott. Das ist richtig lecker. Den mag ich schon sehr gerne riechen. Cool. Und mit dieser Apfelsine oder Orange, sagt man heute, oben drüber ist das auch so ein typischer Spice Cider. Schön. Rauch, ja. Vorhanden, sagen wir mal.
Echt, ich finde, der liegt da so richtig dick drauf.
Echt? Okay.
Interessant.
Ich zweifle gerade an mir.
War der schon eine Weile auf? Verändert er sich vielleicht einfach stark?
Vielleicht ist meine Nase auch einfach kaputt geraucht, Whiskey. Also da ist Rauch, ja, aber der ist jetzt so da halt. Also der ist jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, wie viel PPM der hat.
Weiß ich auch nicht.
Aber nicht so viel wie ein Artback oder so.
Das stimmt.
Oder Lafroig oder, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als der Longrow, den wir hatten. So halt, ich finde den Rauch wunderschön eingebunden.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht habe ich mich auch zu sehr aufgeregt.
Meinst du, das verändert den...
ja, Blutdruck bestimmt.
Den Geschmack. Jo, stimmt.
Ja, sollen wir mal probieren?
Oh, gerne, ja.
Ja, dann Slanchwa.
Slanchwa. Also auch geschmacklich ist gleich wieder ziemlich scharf, aber der Antritt ist so ein bisschen verzögert. Das ist spannend. Aber sehr würzig.
Ja, der hat auf jeden Fall einen schönen Antritt. Kribbelt auf der Zunge. Haben wir hier eine Altersangabe? Ich weiß es gar nicht.
12 Jahre, ja.
12 Jahre. Hat so was Bieriges. Ja, ich habe den Rauch so gar nicht jetzt im Nachklang.
Ich finde es schön, wie der Rauch, also es fühlt sich so an, als wenn man den Rauch gar nicht schmeckt, sondern der nur so im Mundraum verteilt ist. Das ist irgendwie, finde ich, spannend.
Sehr fruchtig, sehr süß im Nachklang auf der Zunge. Auch dieser ganze Honigkram und so. Rauch, jetzt beim zweiten Schluck schon eher. Aber dass der Rauch jetzt so präsent wäre, wüsste ich jetzt nicht im Nachklang. Zumindest noch nicht bei mir. Eiche. Also der Nachklang ist schon lang. Finde ich. Fruchtig. Nicht ganz so süß wie in der Nase, wobei, ne? Aber eher süß-fruchtig. Also nicht so schokoladig wie in der Nase, sondern süß-fruchtig bei mir. Und mehr Honig. Und weniger dieses Schokoladige, weniger Karamell oder Toffee oder dieses alles, sondern mehr so Honig-Früchte-Stuff. Ja, der ist schön. Kann ich was mit anfangen.
Ja, ich auch.
Schick. Schick. Ich hätte mir ein bisschen mehr Rauch gewünscht. Jetzt so langsam kommt so ein ganz klein bisschen so ein aschiges, so ein Nachklang, was Aschiges auf die Zunge. Also jetzt, das dauert, bis man den Rauch schmeckt. Oder bei mir jedenfalls ist das heute so. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch heute einfach nur einen an der Marmel. Ja. Immer noch süß.
Wow, also das ist auf jeden Fall nichts für jemanden, der als erstes zum ersten Mal Whisky trinkt. Dafür ist er zu heftig. Also warte, ist der Antritt zu heftig. Ich finde den wirklich sehr krass, aber auf eine gute Art und Weise. Dadurch, dass dann die Süße so hinterherkommt, gefällt mir gut. Darf man nicht zu schnell trinken. Oder unvorbereitet. Nee, schön.
Also der Rauch kommt sehr spät, finde ich.
Ja.
Habe ich so auch noch nie gehabt, dass der Rauch so spät einsetzt. Was das Ganze natürlich schon wieder interessant macht, ne? Aber ich muss sagen, sehr lecker. Ein sehr schöner Blend, finde ich.
Ja. Das ist wirklich gut gelungen.
Ja. Der ist lecker. Der kann was. Gute Werte, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, für einen Blend auch noch. Hallo? 46 Alkoholvolumenprozente, was will man mehr?
Ja. Tja, aber das macht es nicht leichter mit der Bewertung.
Ja, was macht man denn da? Ich fand den Dingenskirchen, den Mark Müller, diesen Sven's Egg, fand ich besser, weil er außergewöhnlicher war. Und deswegen kriegt er hier 5 Punkte von mir.
Ich finde es immer so langweilig, wenn ich die gleiche Wertung gebe, aber ja, das trifft es genau auf den Punkt. Die 5 sind angemessen. Hm. Die kriegt er auch von mir. Mir gefällt das wirklich gut, wie der Rauch da hervortritt. Schön. Gut, das war also der, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder sagen. Ich wollte es vermeiden. Also, wir haben verkostet einen Glenlachie McNair's Limerick 12 Peated. Und es gab 5 Punkte von Herrn Martinsen und 5 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende der Sendung angekommen und natürlich haben wir auch beim nächsten Mal Themen.
Wir haben wie immer 3 Alben für euch dabei und zwar Cavalcade von Black Midi, Angel Tears in Sunlight von Pauline Anna Strom und Hughes von Lucas Arkentire.
Das wird viel besser als dieses Mal, so viel kann ich schon versprechen.
Ist jetzt auch nicht so schwer.
Nee, aber wirklich.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel mutiger und interessanter.
Jedes dieser Alben kann froh sein, dass es nicht alleine für sich in irgendeiner anderen Sendung war. Wirklich, dass es in dieser Sendung war, in dieser Katastrophensendung, was die Wertung angeht. Wirklich, normalerweise muss man sowas ungehört, muss man das weg. Also.
Sehr schön. So, für alle, die uns im Internet hören, bleiben wir nächste Woche bei Glenlachie. Und dann werden wir einen 12-Jährigen verkosten.
So machen wir das. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.